Ich traue mich ganz häufig noch nicht oder gehe nicht so gerne an Schulen mit dem Thema, weil ich denke, das sind die allerdicksten Bretter, wenn man über Adultismus spricht, weil er da zu Hause ist. Der haust in allen, in jedem Schulbuch, in jedem Flur, in jeder erwachsenen Person, die da arbeitet, glaube ich.
Kleine Pause. Begegnungen in der Teeküche.
Hallo.
Hallo, Nicole.
Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kleine Pause Podcast. Begegnungen in der Teeküche. Wie so oft ist es nicht wirklich eine Teeküche, sondern zwei Bildschirme. Trotzdem freue ich mich, dass wir uns sehen und es jetzt geschafft haben. Wir haben ein bisschen Vorlauf gebraucht. Ich lasse meine Gästinnen sich ja immer selber vorstellen. Deshalb würde ich dir auch ganz schnell das Wort geben und fragen, wer sitzt denn heute hier?
Hier ist Berlin und hier sitzt Manu. Ich bin Manuela Ritz. Und ich glaube, wir haben uns darauf verständigt, dass es heute um Adultismus gehen soll, ne?
Ja.
Genau. Also stelle ich mich vor als die Person, die vor über 20 Jahren das Wort in diesem Lande erstmals, glaube ich, in den Mund genommen hat und angefangen hat, laut darüber nachzudenken. Also zumindest habe ich damals, als ich damit angefangen habe, nie jemanden getroffen, zumindest nicht hierzulande, der oder die das kannte. Und Leute haben mal alles Mögliche verstanden, wenn ich Adultismus gesagt habe. Und habe das, ich glaube, dann so weit gebracht, getrieben mit langem Atem, dass ich, wenn ich jetzt Workshops mache dazu, ich bin politische Bildungsarbeiterin, mache Workshops, mache Keynotes, schreibe und tatsächlich hauptsächlich und am liebsten über Adultismus. Und jetzt sind wir da angekommen, dass es zwar noch immer nicht in allen Köpfen ist, aber wenn ich in meinen Veranstaltungen frage ich immer als allererstes für meine persönliche Statistik, wer das Wort schon mal gehört hat. Und da gehen inzwischen etliche Arme hoch. Manchmal mehr, manchmal weniger. Aber es ist irgendwie tatsächlich im Bewusstsein der Leute angekommen. Ich bin außerdem Mutter von zwei inzwischen erwachsenen Kindern, ist nicht unwesentlich an der Stelle zu erwähnen, weil ohne die wäre ich vielleicht auch nie auf diesen Weg gegangen und hätte nicht so viel Feedback bekommen und nicht so viel lernen können, wie das tatsächlich in der Zeit, als sie noch viel jünger waren, möglich ist. Ja, so vielleicht. Für mich
ja.
Als Vorstellungsrunde.
Vielen Dank. Wir haben uns gesehen, wenn auch nur kurz, auf dem Fachtag, zu dem es auch eine Folge hier gibt, also von Kleine Pause, in Köln, wo du auch einen Workshop gegeben hast. Und ich habe deinen Namen auch schon vorher sehr, sehr oft gehört und war selber auch so, ja, ich merke es auch bei mir, wenn man sich in diskriminierungskritischen Kontexten bewegt und gerade auch in Verbindung mit Schule, dass Adultismus immer, also für mich jetzt persönlich, ja, immer ein Thema ist, was da ist, aber doch ein bisschen unterrepräsentiert weiterhin ist und was ja gerade in Bezug auf Bildungsarbeit, Schulkontext eigentlich überraschen müsste und dann ja logischerweise auch erklärbar, vielleicht doch nicht so ganz überrascht, warum es so ist. Darüber werden wir bestimmt gleich noch ins Gespräch kommen. Aber ich habe mich damals sehr gefreut, dass auf diesem Fachtag es dann einen Workshop von dir gab.
Naja, es war kein richtiger Workshop. Ich hatte ja nur, ich weiß gar nicht, anderthalb Stunden und dann in so einer knappen Zeit mache ich immer eher interaktive Vorträge, also Vorträge, wo ich nicht nur alleine labere, sondern auch gerne das Publikum mitlabern lasse. Und das war der erste Input, wo so viele junge Menschen auch im Raum saßen. Und du hättest dabei sein sollen, Nicole.
Ich war nur kurz dabei, leider.
Das war so brillant, weil diese Schule, die OSK in Köln, die machen, glaube ich, ich hatte die schon vor 3 oder 4 Jahren mal kennengelernt und ich glaube, die machen ganz schön viel richtig. Das habe ich zumindest gedacht, als ich die überhaupt Wortmeldungen, es ist ja oft so in gemischten Räumen, Erwachsene, Jugendliche, dass dann die Erwachsenen reden und die Jugendlichen nicht oder ganz wenig nur. Das war da überhaupt nicht der Fall. Also waren die schon mit irgendeinem Courage ausgestattet von Bill? Das ist hier unser Raum, natürlich quatschen wir mit. Und auch was sie gesagt haben, hat mich sehr, sehr beeindruckt. Wenn ich kurz aus, darf ich kurz aus dem Nähkästchen plaudern?
Ja, natürlich.
Ich habe nämlich irgendwie an irgendeiner Stelle gesagt, wo es um Othering ging, also darum, was sagen wir über andere, also Personengruppen, von denen wir denken, die gehören nicht mit zu uns. Und in diesem Zusammenhang habe ich irgendwie das Wort Pubertät erwähnt. Und dann lachten einige Erwachsene im Raum. Und dann meldete sich eine Jugendliche und hat gefragt, was gab es jetzt gerade zu lachen? Ja. Ich fand das so brillant. Sie meinte, glaube ich, noch so, ja, wenn jetzt jemand Wechseljahre gesagt hätte, hätte doch auch niemand gelacht, oder? Und dann habe ich den Ball an die Erwachsenen, die gelacht haben, zurückgegeben und gesagt, erklärt's. Und es ist ein schöner Dialog dadurch dann entstanden. Also ich traue mich ganz häufig noch nicht so oder gehe nicht so gerne an Schulen mit dem Thema, weil ich denke, das sind die allerdicksten Bretter, wenn man über Adultismus spricht, weil er da zu Hause ist. Der haust in allen, in jedem Schulbuch, in jedem Flur, in jeder erwachsenen Person, die da arbeitet, glaube ich. Und ich habe auch so schon unschöne Diskussionen gehabt mit Lehrkörpern zu dem Thema. Aber das war eine schöne Überraschung, echt da so coole Wortmeldungen einfach auch von den jungen Leuten zu hören.
Voll, und es deutet ja auch darauf hin, dass gesprochen wird vor allen Dingen, ne? Oder dass irgendwie es ein Miteinander gibt, wo zumindest eine Sensibilisierung für Themen, auch wenn sie vielleicht nicht immer in Gänze irgendwie stattfinden kann, aber versucht wird so und Offenheit besteht oder so. Ich glaube, das ist noch nicht mal das ist in Schule überall der Fall. So, und das ist ja eigentlich so absurd, dass es so ist, aber das hängt wahrscheinlich auch genau mit dem Thema, es ist eben auch eng verknüpft und es hängt eben zusammen, warum es vielleicht nicht so ist. Ich mache mir auch viele Gedanken darüber, dafür aber vielleicht gleich noch ein bisschen Raum, wenn wir auch so ein bisschen reingehen, was meinen wir überhaupt oder was meinst du überhaupt, wenn wir darüber sprechen? Ich glaube, das braucht es vielleicht auch. Trotzdem gibt es zu Beginn, vielleicht gibt es ja auch eine smoothe Überleitung, wir werden sehen, gibt es zu Beginn zum Einstieg hier, ja auch immer ein paar Satzanfänge, um so ein bisschen in so einen Denkraum Schule, also verbunden mit dem Thema, was in der Folge oder in der Arbeit der Gästinnen relevant ist, zu kommen und gemeinsam so zu überlegen, okay, was hat das vielleicht schon damit zu tun oder was fällt einem vielleicht direkt als erstes ein, wenn man so einen Satzanfang hört? Und wenn du Lust hast, dann würden wir das jetzt auch mal versuchen.
Ja, let's try. Meine Lieblingszahl ist 22.
Für mich bedeutet gesellschaftliche Verantwortung in der Schule, Punkt, Punkt, Punkt.
Mich bedeutet gesellschaftliche Verantwortung. Für mich bedeutet gesellschaftliche Verantwortung in der Schule zu begreifen, dass wir alle Teil der Gesellschaft sind. Sowohl die Erwachsenen, die da lehren, als auch die jungen Menschen, die da belehrt werden sollen. Und in dem Zusammenhang ist es für mich eigentlich, oder wäre es wünschenswert, wenn es so essentiell ist, sich permanent über die eigene erwachsene Macht Gedanken zu machen und zu gucken, wo wende ich die an, wo kommt die zum Tragen und wie wende ich die an. Und wie wende ich die an, wenn ich als Teil dieser Gesellschaft etwas mache, was Erwachsene so niemals untereinander tun würden?
Danke. Es ist wie immer sehr schwer für mich, nicht direkt darauf einzugehen, aber ich mache mir Notizen, damit ich Gedanken vergesse. Deshalb würde ich sagen, eine zweite Zahl.
7.
Meine Arbeit heute hat mit Schule zu tun, weil...
Weil Schule eine der Institutionen ist, wo wir Erwachsenen uns ausgedacht haben, es wäre schlau, da ganz viele Kinder in eine Gruppe zu stecken. Und immer wieder zu merken, dass das eigentlich ein blödes Konzept ist, weil kein Mensch, der mit so vielen Kindern, egal ob in der Kita oder in der Schule arbeitet, nicht adultistisch sein kann. Es funktioniert einfach nicht mit mehr als, keine Ahnung, 3 oder maximal 5 Kindern. Und dennoch habe ich sehr wenig mit Schule zu tun, aus den schon gerade angedeuteten Gründen, dass ich den Eindruck habe, dass gerade, oder dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass gerade Lehren, also Lehrer in Schulen sich ungern belehren lassen und die Aufklärung über Adultismus oft so gesehen wird als Belehrung oder als, wie machen wir jetzt alles falsch oder so. Es gibt wenig so eine Offenheit von, lass mal hören, was das ist und dann gucken, was wir damit machen. In meiner Erfahrung. Vielleicht tue ich jetzt ganz vielen Lehrkräften Unrecht, aber das sind die Erfahrungen, die ich gemacht habe.
Das ist super spannend. Weil du bei der Beantwortung, also ist ja keine Frage, sondern bei der Ergänzung des Satzanfangs, bei der ersten Teil gesagt hast, dass SchülerInnen ja belehrt werden, ne, in der Schule oder die belehrt werden sollen, sind. Und jetzt darüber gesprochen hast, dass wie viele Lehrkräfte oder dass du den Eindruck hast, den ich durchaus teile, wie viele Lehrkräfte Schwierigkeiten mit diesem Belehren haben, sobald sie sich als Belehrte fühlen. Und das sagt ja schon eine ganze Menge aus, ne, wenn man auf diese Perspektiven so schaut.
Naja, und auch wenn man mit dem Wort Lehren operiert, ne? Man könnte auch sagen, wir teilen Wissen. Das klingt schon mal ganz anders, aber wir teilen Wissen heißt dann halt auch, dass es nicht nur Herrschafts-, in dem Fall erwachsenes Wissen gibt, sondern auch junges Wissen.
Absolut. Ja, und wie schnell man aber in Schule zuordnen kann, mit dem Blick darauf, wer da welche Rolle übernimmt.
Mhm. Ja. Hey, ich will wissen, was sich hinter der 40 versteckt.
Ein Projekt, das ich gerne an jeder Schule sehen würde, wäre.
Ein Think Tank von allen Erwachsenen, die an Schule arbeiten, wo sie sich, ich weiß gar nicht wie oft, einmal im Monat oder so zusammensetzen und über ihren Umgang mit ihrer Erwachsenenmacht und Lehrmacht tatsächlich ernsthaft und kritisch auseinandersetzen. Und das wird moderiert von jeweils einer Handvoll Jugendlichen.
Cool. Sehr cool. Auch da rattert es direkt vieles aus.
Ich sehe das schon.
Aber das ist ja das Gute, auch in diesen Gesprächen, weil ich ja auch selber immer denke, klar, ne, ich spreche in dem Podcast über Schule, ich spreche ja auch mit vielen Leuten und mich inklusive, die ja auch kritisch auf dieses System gucken und natürlich ist man, oder bin ich gleichzeitig Teil davon und immer, wenn ich Impulse höre, denke ich natürlich, also bei mir geht dann direkt so an, wäre das umsetzbar, welche Gegenwehr würde es geben, welche Hürden, was wäre das Coole daran, ne? Also es fängt dann irgendwie so direkt an zu rattern. Ja, danke. Ich habe gerade gesagt, dass es vielleicht doch ganz gut wäre am Anfang, es muss jetzt keine wissenschaftliche, super lange Herleitung sein, aber vielleicht einmal aus deiner Arbeit heraus zu hören, was du unter Adultismus verstehst, also als eine Form der Diskriminierung, die natürlich wie immer auch mit anderen Diskriminierungsformen verschränkt sein kann.
Sie ist nicht nur verschränkt, sie ist die Basis meiner Meinung nach von allen anderen Ismen, die wir so haben. Und es geht wie bei allen anderen Diskriminierungsformen auch um Macht. Und anders als bei anderen Diskriminierungsformen, bei vielen anderen Diskriminierungsformen, ist das besonders perfide, weil die Macht uns Erwachsenen erstmal ganz am Anfang eines jeden neuen Lebens per se gegeben ist. Das hat mit Abhängigkeit zu tun. Je jünger ein Mensch ist, umso mehr ist er von erwachsenen Menschen abhängig, um überhaupt überleben zu können. Und diese naturgegebene Macht geben wir dann einfach nicht mehr so ohne weiteres her und checken, glaube ich, auch an vielen Stellen nicht, wo können wir eigentlich den Machtraum zwischen uns erweitern, weil einfach der junge Mensch mittlerweile Dinge weiß und kluge Ideen hat oder auch vielleicht einschätzen kann, was gerade gut ist. Ich beschreibe Adultismus immer als Machtungleichgewicht zwischen Erwachsenen und jungen Menschen. Und als so ein, also wo man, wie man das sieht, als so eine, wir haben uns ausgedacht irgendwann mal, dass so eine, wir haben so eine Rangordnung hergestellt, je älter, desto besser. Das kippt irgendwann. Mhm. Aber in den ersten Lebensjahren ist das sehr deutlich. Und wenn ich dann in Workshops oder so frage, wie haben wir das denn, wie machen wir das denn mit der Rangordnung? Da kommen immer ganz viele Beispiele. Also erstmal müssen die Leute ein bisschen nachdenken. Aber wo es für mich am deutlichsten ist, ist tatsächlich in jeder Festivität. Jetzt bist du schon 3. Jetzt bist du schon 5. Jetzt bist du schon ein Kindergartenkind. Jetzt bist du kein Kindergartenkind mehr. Jetzt bist du schon ein Schulkind. Jetzt bist du schon. Jetzt bist du schon. Und wir machen mit diesem, jetzt bist du schon, so ein, oh, es wird immer besser. Je älter du wirst, umso geiler wird es. Ist ja vielleicht auch in meinem Leben so, dass ich die Machtungleichgewichte dann so sukzessive sehr langsam angleichen. Und was ich immer noch wichtig finde zu erwähnen, ist, dass es eine Diskriminierungsform ist, wie jede andere auch, die zwar zwischen A und B stattfindet, also zwischen einer erwachsenen Person und jungen Menschen oder verschiedenen erwachsenen Personen und jungen Menschen, aber dass es auch gestützt wird durch Systeme, durch Institutionen, durch Regeln, durch Traditionen und so weiter und so fort. Das, also wenn ich meine Definition ausrolle, dann ist sie immer auf so einem PowerPoint-Slide ist sie immer fast die ganze Seite voll. Und ich habe die Workshops lange Zeit und sehr gerne auch immer mit meiner Tochter gemacht, Simbi Schwarz. Und die hat im Alter von, weiß ich nicht was, vielleicht war sie 12 oder so, eine eigene Definition gemacht, die viel kürzer ist und viel eingängiger. Die würde ich gerne noch nennen, weil ich sie inzwischen natürlich auswendig kenne nach 10 Jahren. Simbi hat damals gesagt, Adultismus ist, wenn Größere, Kleinere absichtlich runtermachen und sie auch die ganze Zeit damit aufziehen, dass sie halt kleiner sind. Und vielleicht sagen sie dann auch, dass sie nicht so gut sind wie sie. Mhm. Ich glaube, da steckt viel drin. In Workshops muss ich dann immer, gibt es immer Leute, die sagen, mit dem absichtlich, kleinere absichtlich runtermachen, weiß ich gar nicht, ob das so stimmt. Manchmal, vieles läuft ja auch unbeabsichtigt. Und dann erzähle ich immer die Anekdote, dass Simbi mir das so erklärt hat, dass sie hat mich gefragt, und das passt gut hier in den Raum, sie hat mich, als ich gesagt habe, wie meinst du mit absichtlich? Das ist nicht absichtlich. Dann hat sie gesagt, doch. Oder wer hat sich denn ausgedacht, dass es Schulen gibt? Und wer hat sich denn ausgedacht, dass es in Schulen Erwachsene gibt, die lehren und Kinder gibt, die zuhören müssen? Und wer hat sich überhaupt ausgedacht, dass Erwachsene, die in die Schule gehen, Geld dafür kriegen? Und wieso um alles in der Welt bekomme ich als Schülerin, die manchmal länger da ist als jeder Lehrer und jede Lehrerin, wieso kriege ich eigentlich keine Kohle? Das ist doch Absicht, hat sie dann gesagt. Und das trifft den Nagel sehr auf den Kopf, dass auch vieles, was uns vertraut ist und was so ganz normal ist und was so immer schon oder eine ganze Weile so läuft, trotzdem Menschen, die da drinne stecken, durchaus als Absicht erkennen können.
Ja, vielen Dank. Ich habe auch dein Buch hier liegen. Euer Buch, würde ich
sagen. Unser Buch, ja, bitte.
Genau. Ganz genau.
The Double Future.
Ja. Und da steht das, diese Definition ja auch drin. Mir ist gerade durch den Kopf gegangen, dass ja jede Diskriminierungsform, ich hoffe, ich kriege das jetzt so entfaltet, wie das in meinem Kopf gerade war. Also auf der einen Seite natürlich dazu dient, Machthierarchien und so gesellschaftliche Ordnung aus der Sicht der privilegierten Gruppe aufrechtzuerhalten. Und dass das logischerweise dann auch total Sinn macht zu sagen, Adultismus ist so ein Fundament anderer Diskriminierungsformen, weil wir da ja sogar, also ich würde auch nicht sagen, dass bei anderen Diskriminierungsformen nicht alle beteiligt sind, aber man hat so diese Übergänge, die man so ganz klar sieht, ne, wie du das gerade beschrieben hast. Und das ja schon eine krasse Struktur vorgibt, ne? Wie so Gesellschaft funktionieren soll. Das kann ich total gut nachvollziehen. Und gleichzeitig ist es ja sehr schwer, in einer Welt, die aufgebaut ist auch, oder in einer Gesellschaft, die aufgebaut ist, auf diesen Machtverhältnissen und damit auch auf diesen Diskriminierungsformen, das wieder aufzubrechen und das zu sagen und sich überhaupt erst vorstellen zu können, wie würde das eigentlich aussehen, wenn das nicht mehr so wäre. Das lohnt sich mit Sicherheit, aber ich glaube, gerade bei Adultismus kann ich mir vorstellen, dass das auch gar nicht so leicht ist. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber so dieses, weil du ja gerade beschrieben hast, so dieses, Simbi hat gesagt, wer hat sich eigentlich Schulen ausgedacht, ne? So, und wer hat sich eigentlich ausgedacht, dass Schulen bedeutet, also in die Schule gehen bedeutet, dass, keine Ahnung, 25 Kinder mit einer erwachsenen Person im Raum sind, die das Sagen hat. Also, wer sagt eigentlich, dass das genauso aussehen muss? Mhm. Und ich glaube, beim Thema Adultismus sind so viele Dinge so normalisiert, dass vielleicht, ich weiß auch gar nicht, ob ich diese Hierarchie aufmachen will, aber so mein erster Impuls ist zumindest auch jetzt so persönlich, dass es vielleicht noch schwerer ist, sich vorzustellen, wie würde das eigentlich ohne aussehen.
Nee, sich vorzustellen, das macht voll Spaß. Ja. Das haben es bei den Schülerinnen. Ich habe das mal mit Erwachsenen zusammen gemacht. Wir haben so ein Spinnenkreis gemacht, wo wir uns wirklich die Frage gestellt haben, wie wäre eine Welt ohne Adultismus? Und weißt du, was da alles ist? Alles ist weggefallen. Kapitalismus ist weggefallen, sowieso alle anderen ist er auch. An jeder Ecke gab es irgendwie Kaugummiautomaten. Die Straßen waren Spielstraßen, die Häuser sahen nicht so aus, wie sie jetzt aussehen, sondern viel fantasievoller. Da habe ich übrigens auch mit Andrea Karimé drüber geredet, so was ist eigentlich Fantasie und was wäre, wenn die Währung, mit der wir jeden Tag hantieren, nicht Bildung wäre, sondern Fantasie. Mhm. Oh mein Gott, ich kriege da schöne Filme in meinen Kopf.
Ja.
Was aber tatsächlich schwieriger ist, ist es umzusetzen und deswegen denke ich immer ganz gerne oder arbeite ich auch so mit Leuten, dass sie bei sich selber gucken. Ich sage mal, wenn es jetzt gerade nicht so aussieht, als könnten wir die große Revolution starten, anti-adultistische Revolution, dann guck doch aber, was du sozusagen in deinem täglichen Begegnen mit jungen Menschen irgendwie anders machen kannst. Und das macht einen Unterschied tatsächlich. Das macht überhaupt keine Revolution, aber es macht einen Unterschied für die jeweilige junge Person. Und dass das in Schulen nicht so thematisiert wird, das ist eigentlich, ich finde das sehr logisch.
Ja, ich auch.
Man muss ja auch bescheuert sein, irgendwie am eigenen Machtast zu sitzen und dann rein rumzuhobeln, wenn es sich doch da eigentlich ganz, ganz bequem sitzt. Wobei, ich weiß nicht, das weißt du besser als ich, Schule, so wie sie bisher läuft, ja auch an ihre Grenzen kommt und immer sichtbarer wird, dass so Lernen und Lehren einfach nicht mehr wirklich gut funktioniert, dann wäre es vielleicht auch eine gute Zeit zu gucken, mit allen Beteiligten zusammen, wie könnte es denn funktionieren und was machen wir hier jetzt schon seit Jahrzehnten irgendwie ganz schön schlecht und falsch. Und das wäre zum Beispiel auf deine Frage vorhin, was sollte man denn in Schule implementieren, finde ich auch cool, dass man wirklich zusammen überlegt, was nervt uns eigentlich. Lehrerinnen sind ja bestimmt auch ganz schön genervt von dem, wie das System sie in Spur hält und so. Aber auch von den jungen Leuten dann das sich anzuhören und dann auf dieser Grundlage zu gucken, wie wünschen wir oder können wir uns was anderes vorstellen, wie wäre das dann?
Absolut. Das ist auch was ich sehr oft sage und auch in meiner Arbeit merke, ne? Also je mehr man es schafft, sich mit Themen auseinanderzusetzen, sich selber, also so eine Selbstpositionierung mal in den Blick zu nehmen, desto offener wird man ja auch, um die Positionierung anderer Menschen anzuerkennen. Und also im besten Fall, ne? Das gilt vielleicht nicht für alle Menschen, aber ich glaube auch, dass das ein Veränderungspotenzial hat. Das heißt aber gleichzeitig nicht, dass es leicht ist so. Gerade innersystemisch merke ich da natürlich auch die großen Hürden, sonst würde man es ja sofort machen, so wenn man könnte. Aber ich sehe ja eben auch sehr, sehr, also bei so einem Reality-Check auch sehr viel Potenzial, weil genau wie du sagst, also viele sind ja unzufrieden mit dem Status quo und mit der Welt, in der wir leben, mit der Gesellschaft, in der wir leben, mit den Systemen, in denen wir leben. Und nicht nur unzufrieden, sondern auch nicht unbedingt gesund oder glücklich. Also könnte man jetzt auch noch andere Adjektive in den Raum werfen. Und das ist was mich gedanklich auch immer wieder beschäftigt, wenn es doch Werkzeuge gibt, nämlich beispielsweise die Reflexion über Machtstrukturen und über Hierarchien, Diskriminierungsformen, Privilegien, die Folgen, Konsequenzen, Kontinuitäten, die uns gegebenenfalls einen anderen Weg aufzeigen könnten. Warum ist die Abwehr dann gleichzeitig immer so riesig? Und in der Theorie verstehe ich natürlich, dass, wie du sagst, ne, an dem eigenen Ast sägen, dass es sich so anfühlt, als würde man das tun. Ich weiß aber manchmal gar nicht, ob das stimmt, weil der Ast ist ja vielleicht sowieso eh schon sehr wackelig, wenn es mir eigentlich gar nicht gut geht. Also, weißt du, was ich meine? Also, okay, auf was für einem Ast sitze ich ja dann als erwachsene Person?
Aber so ein alter Gedanke in vielen Köpfen ist, glaube ich, es ist immer besser, Macht zu haben, als machtlos zu sein. Es ist immer besser, oben zu sein, als unten zu sein. Es ist immer besser, das Sagen zu haben, als dauernd rumkommandiert zu werden. Und das ist, glaube ich, diese Gedankenschleife, die uns daran hindert, tatsächlich ernsthaft mal drauf diesen Ast sich anzuschauen, auf dem man da hockt. Was ich gemerkt habe, und das ist überhaupt gar nicht übertragbar auf Schule oder auch nicht auf Kita, weil das nun mal eine andere Geschichte ist, ob ich mit zwei jungen Menschen zu Hause lebe oder mit 15 oder 25 Leuten einen Raum teilen muss. Aber was ich gemerkt habe, und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht, das kannst du besser sagen als ich, es ist anstrengend am Anfang, viel, viel anstrengender, weil du ständig, ich habe jetzt am Wochenende in Lübeck mit Eltern gearbeitet und Großeltern sogar auch. Und als ich den irgendwie, ich habe den immer wieder gesagt, ihr müsst permanent Eltern sein, heißt permanent nachzudenken, permanent sich zu reflektieren, permanent zu fragen, muss das jetzt so oder geht das auch anders? Und dann haben die gesagt, ja, aber wann soll ich das denn machen? Und in dem Moment, wo ich es tut, und das ist am Anfang und am Ende jedes Tages, sich den Tag nochmal anzugucken, hätte ich dieses oder jenes auch anderes entscheiden können und so weiter. Aber was ich gelernt habe, ist, dass diese Arbeit, die man da am Anfang investiert, sehr viel Selbstreflexion, sehr viel Selbstzweifel und so, dass es dazu führt, dass es am Ende, also dass es irgendwann viel leichter wird, weil nicht mehr so viele Widerstände sind, nicht in mir selbst, nicht in meinem Gegenüber. Und dann lebt und arbeitet sich das auch leichter tatsächlich, wenn ich nicht die permanent damit beschäftigt bin, ich muss meiner Lehrerin jetzt eher reindrücken, weil ich die sowieso scheiße finde oder irgendwas, sondern weil man irgendwie wirklich miteinander irgendwas will. Und das ist das, was wo Leute, glaube ich, nicht gut hindenken oder nicht so einfach hindenken, sondern eher denken, oh, Macht haben und behalten und bloß nicht die Zügel aus der Hand geben und ich muss alle Fäden in der Hand behalten. Und es ist so unfassbar anstrengend. Alle Fäden ständig und die Kontrolle zu behalten, es ist so unfassbar anstrengend. Und ich frage mich dann manchmal, warum machen Leute sich das nicht leichter, indem sie, hier hast du ein Zügel und du kannst da auch noch zwei leben. Und da versuchen wir, diesen Karren gemeinsam dahin zu lenken, wo er für uns alle auch hingehen soll.
Total. Und man kreiert natürlich weniger Konfliktpotenzial auch.
Volle Kanne, genau.
Und das ist ja das, was auch in Schule sehr oft sehr anstrengend ist. Ne? Und das ist ja auch das, was quasi diesen adultistischen Blick, ne, du hast eben das Beispiel mit Pubertät und dem Lachen genannt, ne, auch wieder füttert. Also je mehr man in dieser Spirale steckt und dadurch eben Konflikte entstehen, weil man das nicht reflektiert oder nicht permanent nachdenkt und sich damit beschäftigt, dann ist es ja auch logisch, dass über Konflikte auch wieder der Adultismus genährt wird sozusagen, ne, der eigene und vielleicht auch insgesamt.
Ja, aber weißt du, was ich auch gerade denke? Vielleicht ist es auch gar nicht so schwer, wie ich das jetzt versucht habe zu illustrieren. Eigentlich müssten wir ja nur lernen, darauf zu verzichten, uns in wir und die Geanderten zu teilen.
Total.
Und unsere Menschenbilder über diese anderen, die da Schülerinnen sind oder was auch immer, die sind pubertierende Menschen oder so, das einfach wegzulassen in diesem Input da an der OSK, hat ein junger Mann gesagt, ein Schüler, ich merke immer sofort bei Lehrern, ob die Lehrer sind oder auch Menschen. Lehrer sind nur interessiert an meiner Leistung und reden mit mir, wenn überhaupt, dann auch nur darüber. Von denen weiß ich nichts. Ich habe keine Ahnung, wer die überhaupt sind. Lehrer, die Menschen sind, sind an mir als Mensch interessiert. Und von denen weiß ich dann auch Dinge. Und das fand ich so geil. Und so ist es ja, glaube ich, auch. Und ich frage mich manchmal, wäre es nicht einfach in ganz vielen Ebenen, das geht nicht überall, aber einfach mit jungen Menschen so umzugehen, wie wir miteinander umgehen. Mhm. Heißt nicht, dass wir Erwachsenen alle cool miteinander umgehen und somit auch in diesen Zeiten immer uncooler, wie wir miteinander umgehen. Aber ich glaube, dass das schon eine Hürde wegbringen würde, wenn wir aufhören würden, in diesen Kategorien zu denken. Du bist mein Schüler und in Rollen zu denken. Ich finde, das ist Rollenzeug immer. Ich finde immer, Rollen gehören ins Theater oder in Film von mir aus auch. Aber nicht ins zwischenmenschliche Miteinander.
Total. Und das ist natürlich, das hat Backup über Systeme und Gesellschaft und wie sie strukturiert sind. Also ich glaube, das wirst du wahrscheinlich auch nicht selten hören, aber das ist natürlich als Lehrerin der erste Gedanke, da kann ich ganz ehrlich sein, der bei mir aufpoppt. Wenn ich das höre, dann denke ich natürlich sofort, das würde ich mir auch wünschen. Aber, das, natürlich, ja, natürlich ist das was aufkommt. Also es wäre unehrlich zu sagen, dass es nicht so ist, wenn man in diesem System arbeitet. Aber wie soll ich das umsetzen mit 25 Leuten in einer Klasse? Mhm. Aber wie soll ich das umsetzen, wenn wir ein Notensystem haben, was auf diese Art und Weise funktioniert? Aber wie soll ich das umsetzen, wenn irgendwelche Menschen mit noch mehr Macht in Ministerien sitzen und mir vorgeben, was die Inhalte sind, die wir zu besprechen haben und so. Ne? Und das heißt ja nicht, und das hast du ja eben auch schon gesagt, dass man nicht an kleinen, also immer sowieso, ne, auch an kleinen Stellschrauben drehen kann und sollte, aber da muss ja immer so viel so parallel laufen, um das irgendwie angehen zu können. Ne? Also das ist ja auch die Realität und das hat mit Sicherheit auch damit zu tun, dass du sagst, deshalb ist Schule vielleicht auch nicht der beste Ort, um da anzufangen. Trotzdem lohnt es sich ja auch dort darüber nachzudenken oder vielleicht besonders darüber nachzudenken, wo es eben so immanent im System auch vorgesehen ist.
Ja. Ja, ja. Tracy Chapman, oder? Talking about an illusion. Das wäre schon geil. Und ich glaube, also ich war ja bei diesem Light-Up-Festival in Köln. Und ich glaube, es gibt, und bei dem Fachtag, von dem du vorhin gesprochen hast, war das ja auch sichtbar, es gibt Schulen, die sich tatsächlich auf den Weg machen und versuchen, das anders zu machen. Ich habe leider noch nicht tief genug da reingeschaut, wie die das dann schaffen und was die Stellschrauben sind, die die irgendwie dann, an denen die so rumdrehen, damit die strukturellen Bedingungen irgendwie anders werden. In Kitas habe ich das jetzt schon häufig erlebt, dass also Kitas, die sich wirklich anti-adultistisch oder adultismuskritisch aufstellen wollen, dass die, für die ist es nochmal leichter, wirklich an die Strukturen ranzugehen und tatsächlich zu gucken, machen wir offene Gruppen, machen wir offenes Konzept. Was heißt das aber für Kinder, die gar keinen Bock haben, die, also die ihre Bezugsperson auch brauchen, die dieses offene Wir-Trillern überall rum gar nicht brauchen und so. Und ich glaube, dass das in Schule wirklich nochmal schwieriger ist, weil da der Rahmen noch viel fester und mit Noten und so auch viel, 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 viel krasser irgendwie gesteckt ist. So.
Mhm. Und es überall drin steckt. Vielleicht auch ein bisschen von Schule weg, weil wir jetzt natürlich, also es ist ja auch klar, dass wir auf diese Ebenen kommen, aber vielleicht so ein bisschen in den Alltag rein. Und mich interessiert auch immer sehr Sprache. So, und ich finde, an Sprache kann man immer so sehr viel festmachen und aufzeigen. Das ist was wir jeden Tag alltäglich als Instrument nutzen, aber das ist natürlich auch etwas, in das sich immer sowohl Geschichte als auch Machtstrukturen als auch Zeitgeist, sage ich jetzt mal, einschreibt. Und dann auf dem Titel deines Buches ist es ja auch so eine, ich nenne es jetzt mal Redewendung. Wenn der Kuchen redet, haben die Krümel Pause. Das ist kleine Pause. Da ist es ja schon ganz offensichtlich, aber ich glaube, vielleicht kannst du noch so ein paar mehr Beispiele nennen oder auch so ein bisschen über Sprache reden, weil ich glaube, das ist was man immer relativ gut fassen kann, um drüber nachzudenken, wie tief steckt das eigentlich in unserem Alltag, wo begegnet uns das überall, wo merken wir das? Sprache ist eine Sache, was ich auch immer total spannend finde, ist so Design zum Beispiel, ne? Oder so Stadtplanung oder sowas, wo man auch ganz krass immer Dinge erkennen kann. Aber Sprache ist vielleicht noch so ein bisschen näher.
Naja, also wir haben einen Haufen Worte, die Kindsein reduziert oder negativ konnotiert, wenn wir sagen, es ist doch kinderleicht. Mhm. Wenn wir sagen, ist es hier ein Kindergarten oder was? Mhm. Sei doch nicht so naiv. Und so weiter. Also wir haben einen Haufen Baby einfach, Baby dies, das und so. Wir haben einen Haufen Worte, die das schon mal klar machen, dass es eigentlich nicht eine ernstzunehmende Geschichte ist, ein Kind zu sein. Und was ich im Schreiben des Buches mit Simbi erfahren habe, wir haben über die Worte minder und volljährig geredet. Mhm. Oh, und das war eine geile Diskussion. Weil sie mir dann sagte, wieso heißt das eigentlich minderjährig? Was soll denn das heißen? Und das gibt es ja ganz häufig, ne, dass wir auch von Minderheiten reden. Und damit meinen wir in der Regel nicht zahlenmäßige Minderheiten. Also so, sondern für mich schwingt in Minderheit immer, naja, das, was eben in dem Wort mitschwingt. Weniger, nicht so viel wert, irgendwie unter ferner Lieben und so weiter. Das fand sie irgendwie ganz, ganz, ganz empörend, gerechtfertigterweise. Und dann hat sie sich über das Wort volljährig hergemacht. Mhm. Hat gesagt, was soll denn das nun wieder heißen? Und warum? Wer hat denn bestimmt, dass man mit 18 plötzlich Zauberer, Bauber volljährig ist? Was soll denn das? Und dann hat sie mir vorgerechnet, ich finde, man ist volljährig an dem Tag, wenn man stirbt. Dann hat man alle vollen Jahre, die für einen reserviert werden, sind dann abgelaufen und dann ist man volljährig. Und dann hat sie gesagt, wenn man also 80 wird, ist man mit 20 oder mit 18 eben nicht volljährig, sondern vierteljährig. Ja. Aber mit genau diesen Begriffen erziehungsberechtigt ist so ein Wort. Da kriege ich einen Föhn, wenn ich das höre. Ich denke, da geben wir uns Macht sozusagen. Mhm. Überhaupt in diesem Ganzen, alles was mit irgendwie Erziehung, ich bin ja in meinem ersten Beruf, das hätte ich vielleicht vorhin noch mit erwähnen sollen, war Krippenerzieherin gewesen. Was da drinnen steckt an Macht. Und ich rede in meinen Workshops, geht es immer ganz viel um, können wir shiften von Erziehung zu Beziehung? Weil das wird eine komplett andere Geschichte. Das hat was mit Augenhöhe zu tun. Das hat was mit Teilen und mit Miteinander zu tun. Wobei Erziehung halt ja ganz deutlich sagt, ich ziehe dich irgendwo hin. Und ich finde, wir haben schon seit Jahren alle Legitimation verloren zu sagen, wir müssen die Kinder so zu uns hochziehen. Mhm. Weil wenn wir uns die meisten Erwachsenen angucken, das ist nicht erstrebenswert. Und wie wir diese Welt runterrocken von Tag zu Tag mehr, ist es nicht erstrebenswert zu sagen, geh in meinen Fußstapfen. No. Und deswegen glaube ich, dass irgendwie tatsächlich so ein Miteinander, wo junge Menschen, ich meine, Fridays for Future ist das beste Beispiel gewesen, ne? Wo irgendwie wirklich kluge und aus einer Sorge heraus aktivierte Menschen irgendwie laut waren. Und dann irgendwie, aber wie das mit allen coolen Bewegungen ist, sind die eine Weile laut und dann werden sie übertönt von anderen Sachen.
Ja.
Aber tatsächlich im eigenen Sprachgebrauch, mir fällt gerade noch ein, ich habe die jetzt leider nicht hier liegen, aber es gibt von UNICEF so ein Kartenset, vielleicht kannst du das in deinen Shownotes oder so,
ja,
ich klappe das nochmal raus. Das ist super geil, da haben die nämlich diese ganzen Sprüche, die es so gibt, wer nicht hören kann, muss fühlen, heißt es, ja. Und dann haben sie aber immer, muss fühlen, durchgestrichen, dann was anderes. Wer nicht hören kann, muss, keine Ahnung was, muss, keine Ahnung, ich muss die mal raussuchen. Das ist wirklich super, super schön. Diese ganzen Totschlagsprüche, die Erwachsene so auf den Lippen haben, haben die halt so umgedreht und da einfach das, was entgegengesetzt ist, fand ich sehr, sehr schön. Mir richtig gut gefallen.
Voll.
Und das ist auch was ich selber tun kann, ne? Wirklich in meiner Sprache zu gucken. Wie spreche ich wen an? Simbi hat mir, als sie in die erste Klasse ging, irgendwann mal ganz überrascht erzählt, Mama, ich habe heute Frau Frahm und Frau Scholz. Frau Frahm und Frau Scholz waren ihre Klassenlehrerin und ihre Erzieherin im Hort. Ich habe gesehen, ich habe gehört, ich habe die heute belauscht, wie die miteinander geredet haben. Und weißt du was? Die waren ganz nett. Das ist etwas, was sie nicht kannte, dass diese beiden Frauen nett mit ihr und mit den ganzen anderen Leuten in ihrer Klasse reden. Da, auch da zu gucken, ne, wie spreche ich Menschen an? Wie verändert sich meine Stimme, wenn ich mit einer jungen Person unterwegs bin und so weiter? Oder im Gespräch bin und so. Ja.
Ja, total. Ich glaube, das ist was, wo man das tatsächlich mit am ehesten so rausfiltern kann, wenn man anfängt, sich für Themen zu sensibilisieren. Das ist genauso wie, also du hast jetzt gerade gesagt, bei diesen UNICEF-Karten, wer nicht hören kann, ne, damit ist ja das nicht das Hören an sich gemeint, aber da steckt ja auch ein Ableismus drin, ne? So nochmal zusätzlich, aber das ist ja direkt auch so dieses, ne, wer hört wem überhaupt zu, an wen ist das gerichtet und so, ne? Also da kann man so viel dran ablesen. In Schule würde ich dann sogar auch nochmal sagen, das hält Machtverhältnisse aufrecht und das ganze System Schule, also weil du gerade darauf eingegangen bist, ist es überhaupt wünschenswert, in meine Fußstapfen zu treten als erwachsene Person, ne? Und das kann man ja auch wieder in so einem breiteren Kontext sehen, ne? Ist es überhaupt wünschenswert, dass Schule eine Institution ist, die Gesellschaft so, wie sie ist, reproduziert, wenn wir eine Gesellschaft sind, die den Karren vor die Wand fahren. So. Und was wird da eigentlich aufrechterhalten und wie ist es überhaupt änderbar, wenn wir permanent so weitermachen wollen? So. Also das geht dann auch wieder so vom Kleinen, ne? Also wir haben das in so kleinen Sachen mit sprachlich in die Fußstapfen treten, aber man kann es eben auch wieder auf das Größere übertragen. Dein Buch liegt ja hier, habe ich eben schon gesagt. Vielleicht kannst du noch so ein bisschen, weil so eine Podcast-Folge, ne, so ein Gespräch ist natürlich auch immer so ein Impuls, ne? Also wir können nicht in einer Stunde oder knapp eine Stunde abhaken, was du seit 20 Jahren, womit du dich seit 20 Jahren beschäftigst, genau. Und es gibt das Buch, seit 2022 ist es rausgekommen.
Ja, das ist jetzt schon in der zweiten Auflage.
Yes. Und vielleicht kannst du noch ein bisschen darüber erzählen, weil ich das, glaube ich, auch immer ganz cool finde, wenn man so ein bisschen noch mit, ich würde jetzt nicht sagen einem Auftrag, ne, aber weiß, okay, was erwartet mich, wenn ich jetzt beispielsweise dein Buch lesen würde? Wie ist es zu dem Buch gekommen? Wir haben ja jetzt schon gehört, ich sage jetzt dein Buch, weil du vor mir sitzt, ne, aber dass ihr das zusammengeschrieben habt und worum es geht und wie es aufgebaut ist, wäre vielleicht auch ganz spannend.
Ja. Wir wollten es zusammenschreiben, aber wir sind gescheitert. Also, ich hatte die Idee, ach Mann, ich könnte ja, das ist richtig lange her, ich glaube, ich habe 8 Jahre gebraucht. erst habe ich gedacht, so, ach, pff, ich kenne das ja alles, ich schreibe das mal eben runter, dann fiel mir ein, es ist nicht schlau, ein Buch über Adultismus zu schreiben, als erwachsene Person und keine junge Person einzuladen. Dann habe ich Simbi eingeladen. Das war auch sehr klug, weil die mich nämlich die ganze Zeit damit aufgezogen hat. Sie hat oft zu mir gesagt, weißt du Mama, das mit deinem Buch, das ist wie mit dem Berliner Flughafen. Das wird auch nie fertig. Da habe ich gedacht, so, okay, ich ziehe dich einfach auf meine Seite, dann wirst du sehen, warum das so lange dauert. Und dann haben wir wirklich versucht, es gemeinsam zu schreiben. Also es sollte eigentlich ein Buch werden, wie eben so ein Buch ist. Es hat ein Vorne und ein Hinten und dann haben wir so angefangen. Erst hat sie mir gesagt, nee, ich will aber nicht die Gliederung machen. Dann ich gedacht, ich weiß nicht, wie man so eine Gliederung macht. Dann ich gedacht, das ist Macht. Wenn ich jetzt bestimme, was da reinkommt und in welche Reihenfolge, zack, sind wir schon wieder in der Machtfalle. Dann haben wir es trotzdem versucht. Und wenn wir dann sowas gesagt haben, wie jede von uns schreibt jetzt ein Kapitel über Macht, einen Text über Macht, dann war Simbis Text, wie bei der Definition vorhin auch, irgendwie so 5 Sätze lang und meiner 5 Seiten. Es hätte dann so ausgesehen, wie eigentlich das Manusbuch und ab und zu hat Simbi da auch nochmal ihren Senf dazu gegeben. Und es war so, so, so erholsam und entspannend, als wir irgendwann auf den Trichter gekommen sind, wir schreiben das nicht gemeinsam. Es wird einfach nichts. Wir kriegen das nicht hin. Wir schreiben einfach, jede schreibt, was sie eben so schreiben will und dann packen wir das aber zusammen in ein Buch. Bis hin eben zu der Frage, wo ist dann vorne und wo ist dann hinten? Deswegen ist es ja dieses Wendebuch geworden, was man von beiden Seiten von vorne lesen kann. Und Simbi hat sich dann entschieden, Geschichten zu schreiben, wo immer junge Personen die Heldinnen sind und die haben mit diversen merkwürdigen Erwachsenen zu tun. Und was ich schön fand, wir haben auch manchmal zusammen so Schreiburlaub gemacht, 2 oder 3 Mal sind wir irgendwo hingefahren, wo nichts ist und haben dann irgendwie geschrieben und haben uns dann abends immer unser Geschriebenes vorgelesen und auf so einer Reise ist dann irgendwie so die Idee entstanden, diese Protagonistinnen, die sie da erfindet, nochmal zusammen in einen Raum zu stecken, also und dann miteinander da auch nochmal über ihre Geschichten und über Adultismus reden zu lassen. Das finde ich sehr, sehr smart. Und ich habe das vereint, was ich halt tue. Ich schreibe gerne und ich leite gerne Workshops und habe dann einen Workshop beschrieben, der aber nicht irgendwie 4 Tage, 4 Stunden oder 2 Tage dauert, sondern 5 Tage, so viel Tage, wie die Woche nun mal hat und so. Und mit richtigen Protagonistinnen, die ich mir so ausgedacht habe, weil ich dachte, in so einem, na und natürlich den Dialogen, die da stattfinden und den Zweifeln, die Leute ja auch haben oder Widerstände, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil ich dachte, das ist vielleicht für Lesende ganz gut. Also diese eigenen Widerstände, die man vielleicht fühlt, wenn das Thema aufgemacht hat, dann auch gespiegelt zu sehen in so einem Horst oder in der Brigitte. Aber auch so progressive Leute da sitzen zu haben wie Tarek und wie sie alle heißen. Und ich habe dann irgendwie auch noch ein Kind damit reingezaubert. Horst ist Schuldirektor und Miarei ist ein Kind an seiner Schule. Die beiden haben es auch manchmal gar nicht so leicht in dem Buch miteinander. Mhm. Genau, und so sind es eigentlich, ist es beides Geschichten erzählend, aber in dem Versuch, Geschichten zu erzählen, halt auch die Sache zu beschreiben oder irgendwie so.
Also ich finde den Aufbau total cool, weil es sich ja auch logischerweise, ne, gut ergänzt. Und du hast jetzt gar nicht erwähnt, dass es auch illustriert ist, also dass es auch noch Comics gibt. Ja.
In meinem Buchteil gibt es Comics, wo ein Museum, das habe ich gedacht, das kann ich nicht beschreiben. Ein Museum, wo alle möglichen Macht, also Erwachsenen, komischen Dinge, die wir uns so ausgedacht haben im Laufe der Zeit, ausgestellt sind sozusagen. Ich würde gerne mal so ein Museum tatsächlich besuchen.
Ja, total. Ja, das hat mich auch so ein bisschen erinnert bei, ich weiß nicht, ob du Sprache und Sein von Kübra Gümüşay gelesen hast, aber da geht es auch um das Museum der Sprache, nennt sie das, glaube ich. Und also das hat mich irgendwie sehr daran erinnert, dass man irgendwie oft dieses Bild des Museums auch gut für eine Verbildlichung tatsächlich, ne, von gerade so diesen Themen nutzen kann. Das fand ich voll cool. Und ich würde auch aus so einer Lehrerinnenperspektive, aber auch aus einer persönlichen Perspektive sagen, was mir auch gut gefallen hat, ist, dass es auch so was Aktives hat. Also das
ist ein Mitmachen.
Ja, genau. Ja, vielleicht kannst du das noch kurz ein bisschen
beschreiben. Aber ich habe noch nie jemanden gehört, der, oh doch, vor kurzem hat mich jemand angeschrieben und hat gesagt, hey, ich habe gerade angefangen, dein Buch zu lesen. Scheiße, ich habe kein Gern-Reinschreibheft. Ich werde gleich morgen loslaufen und mir eins holen.
Ja.
Die Workshops, die ich leite, die leben vom Mitmachen. Ich habe ja gar kein Interesse daran, irgendwie wie in der Schule mein Wissen weiterzugeben und dann Frissvogel oder Stirb irgendwie da durchzuwatscheln, sondern ich habe Lust, dass die Leute selber reflektieren und anhand ihrer eigenen Fragen, die sie vielleicht an das Thema und in ihrer Lebenswelt oder Arbeitswelt, in der sie gerade sind, Antworten auf diese Fragen zu finden. Und deswegen sind die Workshops tatsächlich haben sehr viel mit Reflexion und im Kontext von Kindheit natürlich auch sehr viel mit Erinnerungen zu tun. Und wo kann ich eigentlich nochmal zurückgehen in meine eigene Kinderzeit und Dinge finden, wo ich denke, das war eigentlich ganz schön cool und das hole ich mir jetzt wieder mit in mein Erwachsensein mehr rein. Und deswegen sind diese ganzen Workshop, also ich glaube, ich habe wirklich fast alle Workshop-Tools, die ich so verballere, habe ich auch in dem Buch beschrieben. Das heißt, man kann eigentlich sich jetzt auch hinstellen und sagen, ich mache jetzt selber Workshops. Ich gucke einfach in das Buch, was da gut funktioniert. Und es ist immer so, dass die Lesenden eingeladen werden, einen Cut zu machen. Und selber drüber nachzudenken, wie ist das eigentlich mit meinem Namen? Das ist eine Übung, ne? Die Geschichte meines Namens. Und was haben denn meine Namensgeber irgendwie eigentlich gedacht, als sie mir den Namen gegeben haben? Was ist die Geschichte dahinter? Und wie ist das mit Spitznamen, die wir als junge Menschen bekommen haben? Was spiegeln die eigentlich wieder? Also so ganz low-level anzufangen, aber eben auch darüber nachzudenken, welche Privilegien habe ich eigentlich als erwachsene Person und die wirklich ruhig auch mal aufzuschreiben. Ich bin ein Fan von, wenn ich selber solche Bücher habe, ich mache das dann auch immer alles ganz brav.
Ja.
Weil es wirklich nochmal eine andere Tiefe bekommt, als wenn ich das nur lese. Also es ist zwar immer auch wieder aufgelöst mit, die Teilnehmerinnen haben dies und das und jenes rausgefunden und sprechen dann das und das. Aber es kann ja was ganz anderes sein, als das, was ich jetzt, wenn ich mich wirklich alleine oder vielleicht sogar noch mit Leuten zusammen, so habe ich mir das eigentlich vorgestellt, dass ich dann so Buchclubs,
weißt du, ja, klar.
3, 4, 5, 6 Leuten, die dann immer bis da und dahin lesen, aber dann auch die Aufgabe machen und sich dann darüber unterhalten. Das ist so meine Traumvision. Aber ich glaube, die meisten Leute lesen es einfach nur und machen diese Übungen nicht.
Und auch das ist sehr ein Anfang. Ich habe es auch nicht geschrieben. Aber ich glaube, dass es auch sehr viel bringt, wenn man es zumindest auch gedanklich macht. Also es löst halt immer aus, dass man innehält. Es gibt ja auch mehrere Bücher, die so aufgebaut sind. Und ich glaube, dass es schon immer nochmal dafür sorgt, dass man es so mitträgt in den Tag, in vielleicht das vorm Einschlafen, wenn ich irgendwie lese und ich lese bis zu einem bestimmten Punkt und leg das Buch dann weg und ich sage vielleicht, okay, ich habe jetzt keine Energie mehr, das noch runterzuschreiben und es wirklich wie ein Workbook zu benutzen für mich, dann ist es aber trotzdem was, was nicht mit dem Zuklappen des Buches endet. So. Mhm. Und ich glaube, das ist meistens für mich so der Effekt, den es hat, selbst wenn ich mir natürlich am Anfang vornehme, ich mache das jetzt und ich ziehe das voll durch. Und ne? So, das habe ich zum Beispiel auch bei den Büchern von Josefina Paco und diesen Workbooks zum Thema Rassismus. Und es gibt ja auch ganz oft so Reflexionschallenges und so. Und ich klar, ne, wenn ich es irgendwie immer hinbekommen würde, das ist wahrscheinlich auch was viele Lehrkräfte beispielsweise sagen würden, dann super, ne, das wäre toll. Aber ich glaube, es hat auch einen Mehrwert, wenn man sagt, man macht es, also man liest es, man lässt sich drauf ein und man schaut, was man schafft. So, es ist ja nicht verschwunden danach. Ja. So,
und ich glaube, die Gedanken werden nochmal gelenkt. Ne? Also mir geht es oft, wenn ich Sachbücher lese, so, dann ist das so eine Gedankenwolke. Mhm. Und wenn es ein geiles Sachbuch ist, schreibe ich eigentlich nochmal ein zweites Buch in das Buch rein.
Ja, ja.
Das ist meine eigenen Gedanken. Aber manchmal auch nicht. Und dann ist es so ein, uff, da kann man jetzt ganz viel denken und mit so Aufgaben zwischendurch. Ich sag halt, musst du ja nicht gehen, kannst du aber gehen, so einen Pfad, deine Gedanken jetzt hingehen lassen kannst, ja.
Ja, es ist auf jeden Fall auch ein Buch, was man mehr als einmal, also es ist nichts, wo, also würde ich jetzt persönlich sagen, es ist nichts, was ich einmal lese und dann landet es im Regal und dann nehme ich es nie wieder hervor. So, ne? Mhm. Also ich glaube, es ist ein Buch, was einen gut begleiten kann, um auch immer wieder reinzuschauen. So, das.
Und ich habe auch schon Leute gehört, die gesagt haben, oh, immer wenn ich die Nase voll hatte von deinem Theoriegelaber. Ja. Ich habe es einfach umgedreht und habe mir eine Geschichte von Sumi.
Ja.
Dann vielleicht ja. Manchmal ein bisschen lockerer und fluffiger daherkommen als so. Ich muss ja jetzt krass mit das zu verstehen und so. Ja,
ja, total. Ich habe eine Frage noch und dann darfst du, das wirst du wahrscheinlich lieben. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass genau dein Ding sein wird. Eine Hausaufgabe stellen.
Hausaufgaben stelle ich wirklich gerne.
Aber das, was mich schon noch interessiert, also wir sitzen jetzt hier und gerade in der politischen Bildungsarbeit, gerade in diskriminierungskritischen Kontexten, tun sich pädagogisch ja auch immer wieder Spannungsfelder auf. Und jetzt führen wir dieses Gespräch, ne, was ja auch schon wieder, was das Thema angeht, so ein bisschen eine Schieflage verursacht. Ne? Also warum sitzt jetzt nicht beispielsweise Simbi hier, die jetzt auch kein Kind mehr ist, aber wir
aber
beide
die junge Stimme ist noch immer.
Genau, ja. Und theoretisch müssten wir jetzt auch sagen oder könnten wir auch sagen, eigentlich müssten jetzt hier auch noch jüngere Kinder sitzen und sprechen. Wie gehst du damit um in deiner Arbeit selbst? Versuchst du da auch Unterschiede zu machen? Also versuchst du auch da Dinge aufzubrechen? Machst du das darüber, dass du es zum Thema machst in deinen Workshops und dadurch zum Nachdenken darüber anregst? Es ist ja eine Spannung, die ist ja nun mal da. So.
In der Tat. Also das ging ganz lange ganz schön gut, einfach dann mit Simbi zusammenzuarbeiten.
Mhm.
Das ging in der Schule noch besser als in der Ausbildung, in der sie jetzt ist. Kann sie einfach nicht, war zwischendurch einfach so fehlen. Und natürlich will sie auch nicht alle ihre Arbeitstage verballern, um Bildungsarbeit zu machen. Ja. Man muss sie sich ja auch erholen. Also das war wirklich eine coole Sache, die Workshops zusammen zu machen und dann auch sukzessive zu merken, wie sie angefragt wird und gar nicht mehr ich.
Mhm.
Das war cool. Und wenn das, vor allen Dingen, trotzdem mache ich ja viel mehr diese Arbeit als sie, einfach weil es mein Beruf ist. Und ich legitimiere das so, dass ich ja über kritisches Erwachsensein spreche. Das Wort haben wir jetzt noch gar nicht genannt. Mhm. Es ist so, wie wenn man über Critical Whiteness spricht. Wenn ich angefragt wäre, mit weißen Leuten über ihr Weißsein zu sprechen, frage ich mich auch mal, warum holt ihr euch keine weiße Nase, die sich da schon mal irgendwie drüber Gedanken gemacht hat. Warum soll ich denn als schwarze Person euch jetzt erzählen, was es mit eurem Weißsein auf sich hat? Und ich glaube ja, also für mich ist es immer sehr, sehr logisch, mit den Leuten zu arbeiten, die das verzapft haben, den Bock Mist. Mhm. Und die den ganzen Tag leben und das Rad am Laufen halten mit der unkritisch benutzten Macht. Und deswegen ist so dieses Ich als Erwachsene arbeite mit Erwachsenen für mich irgendwie recht legitim. Aber ich möchte an dieser Stelle auch Werbung machen. Darf ich?
Ja, klar.
Simbi und ich, wir sind am 3. Juli in Aachen auf Einladung des Bildungswerkes dort und machen eine Lesung. Aber es wird keine Lesung sein, nur einfach so eine Lesung, wie man in Lesung kennt, sondern wir haben Bock, dass da junge Menschen und Erwachsene im Publikum sitzen und wir wollen nur ganz kurz lesen und dann die Gruppe teilen und dann wird Simbi etwas mit den Jugendlichen tun, was auch immer sie sich dazu ausdenkt. Und ich werde mit den Erwachsenen irgendwie nochmal so, wir wollen das so koppeln, so ein Mini-Mini-Workshop mit einer kurzen Lesung und wollen diese beiden Personengruppen dann auch danach miteinander ins Gespräch bringen. Und ich glaube, solche Formate, die braucht es wirklich immer häufig. Und das würde ich auch mich nicht trauen. Also ich glaube auch, ich würde niemals darauf vertrauen, dass wenn ich als in dem Alter, in dem ich jetzt halt bin, mit Jugendlichen irgendwie da rumhänge, dass die wirklich ernsthaft und ehrlich mir das sagen, was sie sagen wollen. Mhm. Das geht, glaube ich, unter jungen Menschen tatsächlich besser. Und deswegen setze ich da alle meine Hoffnungen und große Erwartungen rein an diesen 3. Juli, dass da irgendwie eine coole Sache bei rauskommt.
Cool, das können wir auch gerne nochmal in die Shownotes packen. Ne?
Ja.
Also, dass man da vielleicht auch noch ein paar mehr Infos zu bekommen. Jetzt habe ich da natürlich direkt eine Frage. Ich glaube, wir könnten ewig weiterreden. Ich versuche, mich kurz zu fassen. Das ist natürlich was auch in Schule ein Riesenthema ist. Wer kann überhaupt über welche Themen sprechen? Was funktioniert gut? Was funktioniert nicht so gut? Ne? Also macht es Sinn, dass ich Ansprechpartnerin wäre für, keine Ahnung, Rassismuserfahrungen in Schule? Wenn ich gleichzeitig auch Lehrkraft bin, die erstens selber nicht von Rassismus betroffen ist oder keine Rassismuserfahrung macht und zweitens an anderer Stelle Noten gebe, also ist das trennbar überhaupt, funktioniert das und heißt das in der Konsequenz, dass es das dann nicht geben sollte, weil es, das meine ich mit so Spannungsfeldern, die ich einfach super wichtig finde anzuschauen und da wirklich auch kritisch drüber nachzudenken und das aber dann deshalb nicht per se als bremsend zu betrachten, sondern eher als, okay, dann müssen wir eben jetzt Lösungen finden und uns damit weiter beschäftigen. Das war der eine Gedanke und der zweite Gedanke, als du jetzt gesagt hast, dass ihr die Gruppen trennt, also als letzte Frage, entscheiden die Leute dann selbst, in welche Gruppe sie gehen, ja, ne?
Aber ich werde darauf achten, dass keine Grauhaarigen denken, sie gehen jetzt. Also das ist ja auch, und das ist im Kontext von Weißsein tatsächlich nochmal, da hat auch früh damit angefangen, die Gruppen zu trennen. Und dann ist das Leute, die weiß gelesen werden und trotzdem Diskriminierungserfahrungen machen aufgrund ihres Namens, aufgrund ihrer Sprache oder was auch immer. Das ist manchmal gar nicht so leicht, das einzutüten. Und auch bei Adultismus ist es nicht so leicht. Also man kann nicht sagen, alle, die über 18 sind, weil Adultismus hört mit 18 ja nicht auf.
Ja,
du hast zwar rechtlich natürlich alles in der Hand, was Erwachsene ebenso haben, Wahlrecht, du kannst Alkohol trinken, deine Fahrerlaubnis machen, weiß der Fuchs, was man eben alles so mit 18 plus kann. Aber es heißt ja noch lange nicht, dass es dann nicht trotzdem blöde Sprüche gibt, ich trotzdem nicht ernst genommen werde. Und by the way, weiblich gelesene Menschen kriegen das ganz schön lange noch nachgetragen und schwarze Leute auch, die es nicht ernst nehmen und nicht zuhören und Kompetenz abgesprochen bekommen und so. Die teilen sich selber ein und ich bin sehr gespannt, wer sich dann...
Ja, total.
Auch wie wir die Frage stellen dann, ne? Das ist ja davon hängt es ja auch ab. Also wir werden nicht sagen 18 plus und drunter, sondern wir werden dann einfach gucken, wie sich das aufteilt.
Total spannend. Ja, vielleicht schaffe ich es ja sogar, auch zu kommen. Okay, dann darfst du jetzt an mich stellvertretend quasi, aber an alle, die zuhören, eine Hausaufgabe stellen.
Darf ich auch zwei?
Ja, klar.
Ich bin die Queen der Hausaufgaben. Und dann lass es uns lieber Action Steps nennen.
Yes.
Also, ich habe am Wochenende einen Workshop in Lübeck geleitet, wie gesagt, für Eltern und Großeltern von schwarzen Kindern. Und der Workshop beginnt immer mit etwas, was alle feiern. Und das würde ich auch tatsächlich hauptsächlich vielleicht den Eltern, die hier zuhören, obwohl es geht auch für Lehrerinnen, aber für Eltern geht es leichter. Es fängt immer damit an, dass da ganz viele schöne Postkarten liegen mit verschiedenen Motiven, aber auch vielen Motiven, die junge Menschen ansprechen würden. Und dann suchen sich die Erwachsenen eine Karte aus oder eben so viele Kinder, wie sie haben, so viele Karten. Und dann ist die Aufgabe, und das ist jetzt auch die Hausaufgabe für hier, einen Liebesbrief zu schreiben. 150% Liebe, sage ich immer. Ohne Wenn und, naja, manchmal oder aber, sondern das soll nur so brummen von, du bist so großartig, ich mag an dir, ich bewundere dich dafür, dies und das. Und dann habe ich diesmal auch noch mit dazu gesagt, guck mal, ob ihr das von Leistung abkoppeln könnt. Ich finde es so großartig, dass du immer einzeln mit nach Hause bist, sondern tatsächlich den Kern der Person zu sehen. Und wer keinen Bock hat, eine Postkarte zu kaufen und das extra aufzuschreiben, aber trotzdem überrascht eure Kinder doch mal mit einem richtig ernst gemeinten, tiefen Kompliment. Hausaufgabe Nummer 1. Und Hausaufgabe Nummer 2 könnte sowas sein wie, unterhaltet euch doch mal mit jungen Personen und lasst euch sagen, was die an euch so richtig nervt. Dieser Satz oder dieser Blick oder diese Regel oder was. Und dann versucht darauf zu verzichten. Auf diesen Satz. Diskutiert diese Regel, wenn ihr findet, die ist absolut notwendig. Nicht rechtfertigen. Das ist auch was ganz Komisches. Ich weiß nicht, wo wir Erwachsenen lernen, mal alles, was wir tun, rechtfertigen zu können. Das muss so, weil, keine Ahnung. Ich habe das mit meinen Kindern häufig gemacht, irgendwie mir so Adultismus-Buttons geben lassen, so haben wir das genannt, immer wenn ich irgendwas Doofes, Erwachsenes gemacht habe, wie so ein Adultismus-Fiktiv auf Kleber irgendwo hingeklebt bekommen. Und für mich war das dann immer so ein, aha, das könnte ich eigentlich auch lassen. Ich muss nicht die Person, also Simbi hat mir auch, ich hatte ganz komische Spitznamen. Ich fand die süß, als sie klein war und irgendwann hat sie gesagt, ich will die nicht mehr. Ich heiße Simbi, nenn mich so. Und das dann, also es ist manchmal schwer, mit diesen Spitznamen die einfach wegzulassen. Das war nicht so einfach, weil ich die da schon irgendwie 10 Jahre benutzt habe oder so. Aber sowas vielleicht könnte man tatsächlich auch mal probieren.
Cool. Vielen, vielen Dank.
Wenn du selber schon weißt, was an dir nervig ist, heißt es auch ohne zu fragen. Ein paar versuchen einfach abzustellen. Und dann immer abzugucken, habe ich es geschafft oder nicht.
Ich glaube, das ist auch eine sehr gute Hausaufgabe für LehrerInnen, weil wenn wir ehrlich sind, wissen wir das ganz genau, was wahrscheinlich nervige LehrerInnen marotten, sage ich es jetzt mal. Und das klingt dann ein bisschen euphemistisch, sind. So, also cool.
Aber weißt du, in meinem Buchteil gibt es ja in der zweiten Auflage 31 Hausaufgaben, die 31 Steps zur kritisch erwachsenen Person. Also wer noch nicht satt ist von den beiden Action Steps, die ich jetzt gerade in der Runde geworfen hat, kann dann ja gerne nochmal drin rumblättern und die anderen 31 auch noch irgendwie versuchen.
Yes. Cool. Vielen, vielen Dank. Es war super spannend. Danke für das
Spaß gemacht, mit Ihnen zu spielen.
Gleichfalls.
Danke für die Einladung.
Und an alle, die zugehört haben, vielen Dank fürs Zuhören. Und ihr könnt natürlich immer gerne gemachte Hausaufgaben nicht unbedingt schicken, aber vielleicht davon berichten oder so. Also ich glaube, das ist für uns auch immer cool, wenn wir da was hören würden.
Doch schicken und wir holen dann den Rotstift raus.
Genau, auch das. Genau.
Natürlich nicht.
Ja. Bis zum nächsten Mal und Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.